Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Lifeline. Mein Name ist Sacha Klein. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsberatung Hyper und ich freue mich, diesen Podcast für euch hosten zu dürfen. In Lifeline beschäftigen wir uns mit dem Leben und Werk unserer GästInnen, um herauszufinden, was es ist, was sie triggert, die Welt verändern zu wollen. Denn genau darum geht es letztlich in Lifeline, um die Motivation, die Welt ein kleines bisschen oder vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein kleines bisschen besser zu machen. Mein heutiger Gast heißt Florian Resatsch. Und Florian ist einer dieser Menschen, der morgens aufsteht, um abends mit ein bisschen mehr Erfüllung schlafen gehen zu wollen. Florian versucht nämlich, die Welt ein kleines bisschen nachhaltiger zu machen. Das war tatsächlich nicht immer so. Florian und ich kennen uns seit über 15 Jahren. Und als Florian und ich uns kennengelernt haben, war Florian noch einer dieser umtriebigen, recht jungen Gründer in Berlin, der versucht hat, irgendwas mit dem Internet auf die Beine zu stellen. Mittlerweile hat er viele weitere Stationen in seinem beruflichen Leben zurückgelegt, war in einem Familienunternehmen, war bei einer renommierten Unternehmensberatung und versucht jetzt, die Kraft der Sonne dafür zu nutzen, dass wir alle Strom haben. Florian ist kein klassischer Überzeugungstäter, würde ich sagen, sondern jemand, der sehr pragmatisch auf die Welt schaut. Und umso bemerkenswerter ist es, dass gerade er oder jemand wie er sich für Impact entscheidet. Und es zeigt uns, glaube ich, dass die Zeit reif ist, dass Impact, Nachhaltigkeit oder wie auch immer ihr dieses Thema nennen wollt, unsere ganze Aufmerksamkeit erfordert. Und zwar nicht nur, um den Planeten zu verbessern, sondern auch, machen wir uns nichts vor, weil man damit einfach wahnsinnig gut Geld verdienen kann. Und wenn nicht die Überzeugung unser Antrieb sein sollte, dann lasst uns doch einfach nur in unsere Brieftasche schauen und so egoistisch sein und sagen, wir wollen Geld verdienen und aufhören, den Planeten zu schädigen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung, viele spannende Einblicke. Florian hat sehr offen über sein Leben gesprochen. In diesem Sinne bin ich mir recht sicher, dass ihr viel daraus werdet ziehen können. Gute Unterhaltung. Florian, wir beide, wir kennen uns auch schon seit ein paar Tagen und haben uns kennengelernt. Da warst du, Unternehmer, Gründer, beides. Jedenfalls hast du damals etwas ganz anderes gemacht als heute. Und dieses etwas andere, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch deine zumindest berufliche Biografie. Du hast selten zwei Dinge gemacht, die more of the same waren. Ich würde vorschlagen, wir gucken ganz nach vorne und vielleicht kannst du uns in wenigen kurzen Worten skizzieren, wie können wir uns den 7 Jahre alten Florian vorstellen? Hobbys auf dem Land, in der Stadt, mit Brille, ohne, mit Fahrrad, zu Fuß, auf dem Rücksitz.
Der 7 Jahre alte Florian hatte auf jeden Fall das gleiche wie heute, nämlich extrem Heuschnupfen. Hm. Deswegen, falls ich mich etwas nasal anhöre, trotz Tablette.
Weißt du, wie alt du warst, als es losging bei dir mit dem Heuschnupfen?
3 Jahre alt und wow. Ich war mit meinen Eltern in Kroatien im Urlaub und da war nicht klar, was hat der Junge denn? Und mittlerweile war das dann schon irgendwann mal relativ klar und das hat sich leider durchgezogen, trotz aller Hyposensibilisierungen der Welt und aller Tabletten. Und der 7 Jahre alte Florian hatte das auch. Deswegen ist er nämlich relativ selten dann aufs Feld zum Spielen gegangen, sondern war eher so mit seinen Freunden auf Baustellen unterwegs. Und zu deiner Frage, ich komme ja aus, vielleicht hört man es ja auch für die Norddeutschen, aus dem südlichen in Deutschland, komme aus dem schönen Allgäu, wovon ich jahrelang immer Abstand wagen wollte, weil ich mir dachte, so, das ist halt provinziell und alles. Mittlerweile denke ich mir immer, ist schon eine schöne Gegend, weil ja auch viele dort Urlaub machen. Und der 7 Jahre alte Florian hat ein bisschen Fußball gespielt, der war ein bisschen auf Baustellen mit seinen Freunden unterwegs und war in einer normalen deutschen Mittelschichtsfamilie am Stadtrand von Kempten zugange.
Du hast 1998 dein erstes Unternehmen gegründet. Inwiefern wurdest du familiär geprägt in Richtung Unternehmertum? Ist das etwas, was bei euch gang und gäbe war? Bist du der siebte in einer familiären Linie, der ein Unternehmen gegründet hat? Oder warst du das schwarze Schaf, das in dem Moment sich gegen eine akademische Laufbahn entschieden hat oder sie vielleicht depriorisiert hat?
Ich denke mir immer so, na, was wäre denn einfacher oder besser? Also ich möchte gar nicht tauschen mit Leuten, die eben in der vierten, fünften, siebten Generation Familienunternehmen sind, weil das natürlich auch eine Belastung ist. Man muss da auch tatsächlich oder hat gewissen Erwartungsdruck von der Familie, da auch was zu tun. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe immer gesehen, mein Vater war lange Zeit Angestellter in einer Maschinenbaufabrik. Und zwar haben die Verpackungsmaschinen für naheliegend in Kempten Käsereien gemacht. Das heißt, bis heute, wenn du im Supermarkt diese Umverpackungen von Käse siehst, das kommt in großen Teilen noch aus dieser ursprünglichen Fabrik, auch wo mein Vater gearbeitet hat. Das war ein kleines mittelständisches Unternehmen und mein Vater war immer etwas risikoavers. Also ich schätze ihn sehr dafür, weil damit hatten wir auch, oder sind wir sehr gut gefahren als Familie. Aber ich habe halt festgestellt, er hat sehr viel erfunden. Ne? Also viele von diesen Patenten, die die Firma dann letzten Endes angemeldet hat, oder viele von den doch eher Innovationen und Erfindungen aus diesem Maschinenbau, davon hatte er nichts. Also er hatte sicherlich ein gutes Gehalt, aber nie diesen Benefit, dass er davon profitieren konnte. Und für mich war das immer so eine Lehre, weil ich habe dann festgestellt, wie er sieht, wie seine Sachen genutzt werden. Und da ändert sich, oder es war damals ja auch eine andere Zeit, schon ein paar Jahre her. Und da habe ich mir überlegt, es würde vielleicht Sinn machen, eher unternehmerisch tätig zu sein, dass du an den Sachen auch partizipieren kannst, die du entwickelst oder erfindest. So, das also keine Unternehmerfamilie, eher so die klassische, traditionelle Angestelltenfamilie.
Und womit hast du dann die ersten, damals noch D-Mark verdient?
Die ersten D-Mark habe ich verdient, die ich mein Motorrad verkauft habe, was für mich damals wirklich eine Herausforderung war. Ich habe halt festgestellt, okay, kannst du ein Ding kaufen, wieder verkaufen und habe da einen schönen Gewinn gemacht. Das war so tatsächlich das erste Geld. Ich war auch als Schüler unterwegs, es klingt total klassisch, aber ich habe wirklich auch Zeitung ausgetragen. Ja. Und Achtung, noch ein Klassiker, bis mich ein Hund gebissen hat. Dann habe ich aufgehört. Also mir lief so ein Hund hinterher und beißt mir in die Wade und dann dachte ich mir so, nee, zu riskant dieses Geschäft. Und das erste war dann, ich habe eine Ausbildung gemacht, springen wir ja so ein bisschen drüber, aber ich war 3 Jahre im Einzelhandel und im Einzelhandel musst du natürlich verkaufen lernen. Das heißt, du lernst immer, wie gehst du mit Leuten um, wie sprichst du die an? Ich habe immer vermieden zu fragen, kann ich ihnen helfen? Das war so die, finde ich, bis heute dümmste Ansprache, die man machen kann. Und habe es immer versucht, charmant über irgendwelche Außenumstände, ja, sie haben ja einen schönen Pullover an, und darüber was zu machen. Und habe aber da gelernt, wie du eigentlich auch Einzelhandel betreiben kannst. Und das war so auch der Startschuss zu sagen, ich kann sicherlich selber auch was verkaufen. Und dazu brauche ich ein Produkt. Und dann haben wir quasi noch während des Studiums tatsächlich die Firma gegründet mit meinem Kollegen Roman. Und es war eine schlichte Webseitenagentur am Anfang für erstmal lokale Kunden, was glaube ich so 98 jeder gemacht hat.
Ja, ich habe es nicht gemacht, muss ich gestehen. Insofern bin ich das entweder die Ausnahme von der Regel oder du bist die Ausnahme von der Regel. Die Frage ist, konntest du auch programmieren oder hattet ihr so eine klassische Rollenverteilung? Er war derjenige, der umsetzen musste, was du verkauft hast.
Nee, wir haben beide programmiert. Also damals war so PHP immer noch eine Skriptsprache. Und wir haben beide tatsächlich immer gecodet. Also auch, ich sag mal so, Roman war einen Ticken besser als ich. Bin nie so der beste Programmierer gewesen. Und haben auch die Sachen alles in-house oder selbst entwickelt. Das war natürlich schön, weil die Marge dann bei uns gelandet ist. Also wir hatten die ersten 2 Jahre auch nur Praktikanten als Angestellten und haben alles selber gemacht und da uns langsam aber sicher auch eine Kundenbasis aufgebaut.
Wie groß wurde das?
Das wurde tatsächlich größer vom Umsatz, gar nicht von den Leuten. Also wir hatten das Glück, also für die Hintergründe aus dem schönen Kempten, da gab es damals ja die zentrale Vergabestelle für Studienplätze, die ZVS. Und ich habe mich beworben für einen Studienplatz und hatte dann irgendwie Pech, dann war ich irgendwie zwar Hamburg, glaube ich, hatte ich einen Platz, aber den habe ich dann nicht bekommen. Und dann bin ich am Ende des Tages in Augsburg gelandet, im sogenannten Harvard am Lech an der Uni Augsburg und habe da den Roman auch kennengelernt, tatsächlich am allerersten Tag. Das heißt, ich bin rein und habe Roman kennengelernt und habe dann gesagt, lass uns doch mal schauen, was wir zusammen machen können. Und was für uns vorteilhaft war, es gab damals ein Marktforschungsinstitut in Augsburg, WP Research, nichts mit Research zu tun, hieß Research, auf die Aussprache zu achten. Und dann haben wir natürlich die Kunden von denen auch mit betreut. Ne? Also die haben mehr oder weniger Marktforschung gemacht, haben dann gesagt, also für viele Verlage auch, unter anderem war da der Haufe Verlag und auch die CT war damals ein Kunde oder IDG, also gab ein paar Verlage. Und dann konnten wir für die Webprojekte, das heißt, wir hatten einen Vertriebskanal, der hat schon bestehende Kundenbeziehungen gehabt und dadurch wurde das größer. Wir haben parallel auch Marktforschungs-CD-ROMs gedruckt, die verschickt wurden. Ist heute etwas undenkbar, aber ja. Und dann wuchs das so auf, ich glaube, 400.000-500.000 Euro Umsatz an, was natürlich unser...
Das habt ihr zu zweit immer noch gemacht?
Immer noch zu zweit, ja.
Neben dem Studium?
Neben dem Studium und parallel habe ich in der Zeit noch Werkstudent bei einer Unternehmensberatung in der IT gemacht. Also gab immer viel zu tun.
Was davon hast du denn am wenigsten gemacht?
Studiert.
Okay.
Wobei ich ja sagen muss, damals gab es ja nicht Bachelor, Master, was eher verschultes Studium ist, sagt man ja so schön. Und wir hatten noch das schöne Diplomstudium. Das heißt, die ersten zwei Jahre musstest du nicht da sein. Und die eher schwierigeren Themen, so wie Mathe und Statistik, die so im BWL-Studium für den meisten, ja, also Abbrechquoten geführt hat, weil die Leute da nicht durchkamen. Da hatte ich jetzt weniger Probleme mit und Roman und ich haben tatsächlich immer so sehr punktuell auf eine Klausur hingearbeitet, was also über teilweise 24 Stunden einfach mal durchgeackert und dann die Klausur geschrieben. Und das hat auch gut funktioniert.
Stark. CD-ROM hast du gerade schon gesagt. CD-ROM war wahrscheinlich so eine Erweiterung des Geschäftsmodells oder ein Pivot?
Genau, also die CD-ROM-Schiene kam rein, da gab es den ersten Kunden, das war, ich glaube, MTV oder Viva. Das heißt, wir hatten so die ersten, ne, die dann auch interaktive CD-ROMs haben wollten. Das heißt, da hattest so ein Auto-Exec-File, das hat die CD-ROM dann im Rechner gestartet. Also du musstest die nur reinschieben, dann ging es los. Und dann war so die Idee, gab es noch eine Technik, die gibt es heute nicht mehr, Flash. Und die hatten wir dann aufgerufen und dann gab es interaktive Modelle und so. Ja, also jetzt nichts Spektakuläres, aber es war doch zu der Zeit sehr interaktiv und sehr neu. Und dann hatten wir so die ersten CD-ROMs gepresst, damals im Sony-Presswerk in Salzburg war so die größte Pressanlage. Also ich weiß nicht die größte, aber eine der größeren. Und die wurden dann verschickt noch so per Post, weil der Internetzugang war noch über Modem in Teilen und es gab wenig DSL oder noch gar nicht und das war sehr langsam und du wolltest große Datenmengen haben und da lief halt das meiste über CD-ROM.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also habt ihr dann 1.000 gebrannt, 10.000, 1 Million? Also wie groß war das?
Also wir hatten dann einen Kunden, das ist gleich auch ganz spannend, also weil Roman und ich waren ja super aktiv immer die ganze Zeit. Im Vertrieb auch, sind viel rumgefahren und es war auch eigentlich super Zeit. Und da gab es noch andere Kommilitonen, die mitgearbeitet haben, ne? Aber immer auf Freelance-Basis. Also wir haben nie irgendwie Leute aufgebaut, weil wir das gar nicht machen wollten, sondern eher das ja in der Zeit auch für uns halt als Verdienstquelle gesehen haben. Besser als ein glaube ich, normaler Studentenjob. Und dann gab es einen Kunden, das war Piaggio Deutschland, kann man nach fast 30 Jahren ja auch sagen, 25, die Piaggio hatte angefragt, ob wir einen interaktiven Produktkatalog bauen könnten. Da haben wir gesagt, natürlich, haben auch kalkuliert. War damals, glaube ich, bei 100.000 Euro, so um die Größenordnung. Es ging um, lass mich...
Also für euch auch schon ein wirklich großer Auftrag.
Großer Kunde, ja, großer Kunde. Und es ging um 20.000 CDs. Lass mich raten, 15.000, 20. Also waren schon sehr, sehr viele. Und die hätten dann verschickt werden sollen an Kunden von Piaggio, wo man sich nochmal über die neuen Modelle informieren. Roman und ich nächtelang da diesen Katalog mit Flash zusammengestellt, das Ganze aufgebaut. Ja, und dann die CD auch gepresst, also beziehungsweise dann halt erstmal so abgeschickt. Es gibt immer so ein Master-CD, die wurde dann eingeschickt. Und dann wurde die gepresst und das war so kurz vor Weihnachten, würde ich mal sagen, 99, 98, 98. Und dann kamen die wieder. Und das war so ein großes Learning für mich. Also die erste CD, na, man ist ja dann aufgeregt wie so Weihnachtsbaum. Ja, hey, da kommt jetzt ein Geschenk. Und kamen so die ersten großen Pakete an. Und Romans damaliges Studentenzimmer stand voll mit Paketen voller CD-ROMs. Ja, und dann haben wir die erste aufgemacht, das Paket und haben die CD reingeschoben. Und da ist nichts passiert. Ja, dann dachten wir uns so, ja, kann passieren, Fehlpressung, vielleicht eine. Kann ja auch mal kaputt sein, dann die nächste CD, wieder nichts. Aber die nächste CD, wieder nichts. Haben einen anderen Rechner genommen, dachten, vielleicht liegt es am Rechner. Wieder die nächste CD, wieder nichts. Nächster Karton, erste CD, wieder nichts. Zweite CD, wieder nichts. Nächster Karton, erste CD, wieder nichts. Ja, da machte sich so ein bisschen Panik breit, weil es gab natürlich eine Deadline, wann wir das hätten abliefern sollen an Piaggio. Es gab auch die Vertragsstrafe, wenn es nicht pünktlich vor Weihnachten kommt. dann gibt es natürlich kein Geld. Und das war, glaube ich, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher. Und es waren halt einfach keine CDs, die funktioniert haben. Wir haben uns gedacht, an was kann das nur liegen? Und dann sind wir nochmal auf die Master-CD, die wir auch mehrfach gepresst haben. Und wir beide hatten einfach vergessen, dieses Auto-Exec-File richtig zu konfigurieren.
Wow, das war der größte Downer. Das heißt, sind euch 100.000 Euro durch die Lappen gegangen oder noch mehr oder konntet ihr den Schaden reparieren?
Um es jetzt nicht vorwegzugreifen, aber es war wirklich so, wie du sagst. Ne? Also es ist ja schon sehr, sehr wahnsinnig viel Geld für einen Studenten. So, und wir waren damals...
Also auch für Nicht-Studenten.
Auch für Nicht-Studenten, klar, aber für Studenten nochmal mehr. Und wir waren, also das wäre, hätte uns ruiniert, auf gut Deutsch. Ne? Weil wir natürlich vorher, also in der Phase hatten wir vielleicht so insgesamt 100.000 Umsatz. Und das Geld hat man natürlich, wie man als Student so eher ist, auch in Reisen investiert und jetzt nicht unbedingt gespart. Das heißt, es war auf meinem Konto nicht wirklich viel Geld drauf. So. Und das hätte uns ruiniert. Und da bin ich bis heute... Also Roman auch unglaublich dankbar. Ne? Also wir haben uns hingesetzt, haben gedacht so, okay, shit, das ging jetzt richtig in die Hose. Können wir das irgendwie retten? Wir hatten noch eine Woche Zeit. Haben dann diesen Master nochmal neu gebrannt und was nochmal on top total irre war dann in der Phase, gab's die Presswerke zwar, aber die waren ausgelastet. Das heißt, du konntest nicht einfach anrufen und sagen, könnt ihr nochmal x-tausend CDs pressen, haben wir gesagt, habt ihr eine Macke? Also es ist kurz vor Weihnachten, wir pressen uns hier die Hacken wund. Ja, da war alles voll. Und wir haben es dann irgendwie geschafft, den Menschen ins Sony-Presswerk zu überzeugen, unsere Charge über Nacht nochmal reinzukriegen. Das war aber die Bedingung, dass wir an dem Tag den Master vorbeibringen. Und wie gesagt, wir wohnen ja, also damals Roman und ich, in Augsburg. Da fährst du über München bis nach Salzburg schon so 3 Stunden im Normalfall. Dann gab es einen schönen Schneesturm. Das heißt, an dem Abend fing es an zu schneien. Ich musste parallel aber nochmal die ganzen anderen Dateien, Dokumente machen. Das heißt, Roman ist alleine ins Auto gesessen, fährt nach Salzburg mitten in der Nacht, um diesen Master abzugeben. Der kam am nächsten Tag total fertig wieder. Und die haben es dann geschafft, innerhalb von 2 Tagen die ganzen Sachen zu pressen. Wir sind wieder nach Salzburg abgeholt und delivered. Und dadurch haben wir zwar die Fehlpressung bezahlen müssen, ja, und da war die Marge vielleicht so 50%, hätten wir drauf gerechnet, also wir sind auf Null rausgekommen, aber wir waren nicht im Minus und haben es geschafft, diesen Kunden dann zu halten, und das war dann auch die Mega-Referenz, um das nächste Wachstum letzten Endes dann weiterzumachen für die Thematik. Also umgehen mit Fehlern und, ne, also wir haben uns, das fand ich super, keiner hat den anderen beschimpft oder angeschrien, dass das nicht funktioniert hat. Wir haben uns beide gesagt, ja, okay, irgendwo in dem Prozess war ein Fehler.
Und heute ist es eine geile Geschichte.
Ja, und Roman immer noch ein guter Freund von mir. Ne? Also das ist, und das haben wir gerettet, und das war halt so ein bisschen die Ausdauer, nicht aufgeben und dann trotzdem alles möglich machen.
Nichtsdestotrotz sitzt du ja jetzt nicht hier als CEO einer riesengroßen Gruppe von Webagenturen oder was auch heute daraus entsprungen wäre, sondern an irgendeinem Punkt gab es ja wahrscheinlich die Entscheidung zu sagen, okay, das war gut bis hierhin, aber ich mache jetzt was anderes. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen da durchführen, was hat am Ende dazu geführt, dass das eben nicht deine lifelong fulfilling Station geworden ist?
Sehr gerne. Ich gehe nochmal kurz auf Roman zurück. Also wenn ich mir anschaue, wie es Roman heute geht, der hat es weitergemacht.
Ja.
War, glaube ich, schlau. Also das hat sich für ihn auf jeden Fall ausgezahlt. Die Sache für uns war damals, also Roman hatte das Geschäft da auch im Griff. Und ich habe auch viel gemacht. Ich wollte unbedingt aus Augsburg irgendwann mal weg. Ja, und habe dann mir einen Praktikumsplatz gesucht ich würde jetzt nicht sagen schön in Berlin, aber in Berlin, und habe dann die ganze Sache, meine Koffer gepackt und bin damals für 3 Monate nach Berlin, habe da auch in der IT-Abteilung von einer Unternehmensberatung quasi Webseiten programmiert, also jetzt nicht Consulting gemacht, sondern viel programmiert, habe da wieder viel gelernt, und dann dachte ich mir so, es würde vielleicht Sinn machen, sich da weiterzuentwickeln, und habe jemanden kennengelernt, der an der Universität der Künste, ein Professor, Thomas Schildhauer, Toschi genannt, und dann konnte ich da in Projekte einsteigen, die so mehr an der Grenze zwischen Kunst und Technik auch waren. Also die Universität der Künste hat sich ja immer darum bemüht, dass du viele übergreifende und sehr diverse Projekte haben die gemacht, also von Außenwerbung bis hin zu Affiliate-Marketing, also alles so, das hatte nichts mit Kunst zu tun, aber es gab sehr schöne Drittmittelprojekte. Und dann bin ich damals dort eingestiegen und konnte in Berlin-Mitte in tatsächlich einem wunderschönen Büro mit sehr vielen schlauen, guten Leuten sitzen und viele unterschiedliche Themen auch mal bearbeiten. Und das, also von, hat es ja gerade schon angesprochen, wir haben damals als Kunden die Wall AG gehabt. Wall gehört heute zu Chaisy Deco, österreichisch, französisches Werbeunternehmen, Außenwerbeunternehmen. Und da durften wir eine Plattform für Tourismus entwickeln. Ja, oder ich habe für EasyJet gearbeitet und da gab es sehr viele Spielmöglichkeiten und das fand ich in der Phase viel, viel spannender. Und das hat wiederum, glaube ich, auch dieses Connecting the Dots kann man ja immer nur retrospektive machen. Da habe ich wieder Leute kennengelernt, unter anderem jemand an der TU München, den Professor Kretschmer, und bin da in meine Dissertation reingerutscht. Das heißt also so, aus Augsburg raus hat wieder Sachen ermöglicht und dadurch wieder neue Themen. Und für mich war es immer spannend, andere und neue Themen zu machen. Deswegen war das auch im Nachhinein der völlig richtige Schritt, wenn es auch am Anfang jetzt monetär nicht so spannend war, weil ich natürlich einfach erstmal wieder Angestellter war, aber dadurch auch die Promotion an der TU München durchführen durfte. Und diese Kombination zwischen technischer Universität und Kunst fand ich immer wieder sehr, sehr spannend.
Sag mal, und worüber hast du dann promoviert? Was war dein Thema?
Ubiquitous Computing ist heute tatsächlich auch, glaube ich, Realität, hat einen anderen Begriff. Also es war so Internet of Things. Und ich habe mich mit einer Technik auseinandergesetzt, die heute auch neu ist, die heute tatsächlich überall da ist. Damals war die sehr, sehr neu. Und zwar die Near-Field Communication. In der Zeit, Sarah, haben wir uns ja auch kennengelernt, so in der Frühphase davon. Und da waren die Handys einfach noch nicht mit der Technik ausgestattet. Also für die Zuhörer, wenn ich heute bezahle mit Apple Pay und mein Telefon an so ein Gerät halte und es wird bezahlt, das ist im Endeffekt RFID und die andere Form davon ist NFC, Near Field Communication. Und das war einfach ein abgesicherter Austausch von Daten zwischen zwei Endgeräten auf einer Radiofrequenzbasis. Und ich habe, meine Dissertation ging darum, wie kann man das einsetzen in verschiedenen Situationen weltweit. Einer der Cases war auch Ticketing. Und schön zu sehen, dass es heute alles da ist. Damals war das sehr, sehr neu und modern und auch da leider nicht jetzt kommerziell viel gemacht draus. Haben wir zwar versucht, dann mit der nächsten Firmengründung, kommen wir gleich drauf. Aber die Dissertation war natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, sehr tief Experte zu werden in einem Gebiet, in dem man sich dann auch tatsächlich meines Erachtens auskennt. Sollte.
Du hast es gerade angesprochen, dann kommt die nächste Firmengründung und das ist ja auch genau die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wie die Firma hieß, aber ich kann dir sagen, wie euer B2C-Produkt hieß, nämlich Friendticker, und ich war wahrscheinlich der einzige Nutzer, oder?
Es gab einmal in Hochphasen tatsächlich fast 1 Million angemeldete Nutzer.
Stark.
Also 800.000 davon kamen über StudiVZ, was vielleicht der eine oder andere nicht mehr kennt, aber das frühe deutsche Facebook.
Florian, jetzt merkt man erst, wie alt wir wirklich sind, oder?
Ja, ich denke mal, dass StudiVZ tatsächlich jetzt nicht mehr so bekannt ist. Also bei uns schon, aber.
Ich habe das Gefühl, dass wenn wir über StudiVZ sprechen, was ja nun de facto auch 20 Jahre her ist, das ist so ein bisschen wie in unserer Kindheit, als unsere Eltern vom Schwarz-Weiß-Fernseher gesprochen haben.
Ich glaube nah dran, ja. Das ist etwas. Aber auf jeden Fall war es gab eine Kooperation mit StudiVZ und da komme ich dann ganz am Ende auch nochmal dazu, weil es ganz lustig, die Leute, die da involviert waren, auch heute noch mit uns zu tun haben. Und die meisten Nutzer am Anfang waren aber tatsächlich über damals klassische, also wirklich App-Marketing. Das heißt, wir haben die Friendticker-App gelauncht und haben das vermarktet. Du warst ein sehr starker Nutzer und es ging ja um Check-ins und man konnte seinen Ort mitteilen, hat dafür Punkte gesammelt. Aber die Nummer eins war immer Uwe.
Ja, vielleicht diejenigen, die das Prinzip nicht verstehen, was ihr da gemacht habt. In aller Kürze, es gab mal ein Player aus den USA, Foursquare, der, ich glaube 2009 müsste es gewesen sein, nach Deutschland gekommen ist. Und die Idee war, du bist an einem Ort, du checkst ein, die Menschen, mit denen du connected bist, sehen das. Und die logische Idee jetzt für jemanden wie Florian als Unternehmer war, die Orte, die dort, die Orte, in denen man einchecken kann, die gewinnt man als Partner bietet denen die Möglichkeit an, dass man irgendeine Incentivierung schafft. Also ich checke 10-mal im Café ein, beim 10. Mal kriege ich einen Cappuccino aufs Haus. Das schafft eine Loyalität, natürlich auch eine Sichtbarkeit für das Café in meinem Netzwerk, sodass immer mehr Menschen dann an diesen Ort kommen. Das ist zumindest das offensichtlichste Geschäftsmodell. Ich bin mir sicher, ihr habt da noch einiges mehr geplant. Fakt ist aber auch, retrospektiv, wie du es gerade gesagt hast, keins dieser Geschäftsmodelle so hat wirklich funktioniert. Weder Foursquare noch Frantica, sondern wenn überhaupt, dann hat es den NutzerInnen einfach nur Spaß gemacht.
Genau, also es gab bei Foursquare, wenn man Mayor wurde, also wenn man ganz oft an einer Location, an einem Ort eingecheckt hat, dann wurde man der Bürgermeister von diesem Ort und wir haben uns überlegt, das ist ja schön, dass ich da ein Abzeichen habe, aber vielleicht kann ich was damit machen. Und wir hatten Kooperationen mit verschiedenen Firmen, die den Bürgermeister dann auch ausgezeichnet. Also es gab halt wirklich Schnitzeljagden virtuelle. Man musste dann von A nach B und C. Und wenn ich das gemacht habe, dann gab es von also absurden Sachen wie Escada, also eine Modemarke war da dabei, dann gab es Giveaways, aber es gab auch tatsächlich Rabatte und andere Themen. Und die Aufgaben wurden dann immer schwieriger. Also man konnte dann verschiedene Stationen machen. Und für uns war einfach nur wichtig, dass man auch was bekommt, wenn man eben dieser Bürgermeister von der Örtlichkeit, virtueller Bürgermeister ist. Und wie du sagst, Geschäftsmodell hat bei beiden nicht funktioniert, was wir beide gemacht haben. Also Foursquare hat ja dann auch sein Backend genutzt, um Orte mit Kontext zu versehen. Und dadurch, dass die Daten da waren, man wusste halt, wie viele Leute sind an einer gewissen Zeit vor Ort. Und auch wieder Frühzeit des iPhones war es ja nicht so, dass jetzt da Milliarden Menschen iPhones hatten, sondern das war noch nicht ganz so verbreitet. Dadurch waren es eher so die Early Adopter, die das genutzt haben, die Digital Natives, damals hießen sie, glaube ich, so. Und Sacha war natürlich auch da voll mit dabei. Und wir haben dann auch später eben das Backend, also den zugrunde liegenden technischen Teil genutzt und haben wieder ein Geschäftsmodell im Location-Based Advertising aufgebaut.
Das war dann Red Carpet, ne?
Das war Red Carpet. Und zu deiner Initialfrage, also die Firma hieß SurfTech.
Richtig.
Warum? Wegen Service und Tag und TAG. Der Tag war der RFID-Tag. Und der liebe Uwe, mit dem ich heute noch sehr gerne und täglich zusammenarbeite, der war damals mit mir mit Doktorand an dem Lehrstuhl von Professor Kretschmer. Und wir durften damals eben in dem Bereich viel forschen und auch entwickeln. Und Uwe ist der schlauere, technisch mehr geprägte Mensch, der IT-mäßig auf jeden Fall was drauf hat. Und da ging es eben los, haben wir gesagt, wir machen jetzt ein Unternehmen, das sich auf diese NFC-Technologie spezialisiert. Und deswegen hieß es am Anfang jetzt nicht super kreativ, aber SurfTech. Und damit ging das Ganze los. Und nach einem Jahr waren das eher IT-Entwicklungsprojekte mit Tracking und Tracing von diesen Tags. Und das haben wir dann irgendwann weitergemacht und haben eine B2C-Plattform draus gebaut.
Ich weiß nur noch, wie wir uns tatsächlich kennengelernt haben. Also minutiös, das weiß ich bei sehr wenig Menschen. Aber ich weiß noch, ich saß bei einem Freund im Fernsehraum seiner Eltern und wir haben an einem Samstag die Bundesliga-Konferenz geschaut. Und ich hatte damals kein Sky, ich weiß gar nicht, ob es schon Sky hieß oder noch Premiere. Jedenfalls haben wir die Bundesliga-Konferenz geschaut und ich war zu der Zeit ultra aktiv auf Twitter und habe dann eben auch auf Twitter viel über Foursquare geschrieben. Und du hast mich angetwittert und meintest, hast du nicht mal Lust, Frantica auszuprobieren? Wäre doch schön, wenn es auch ein deutscher Service schaffen würde. Und ich weiß nur, dass ich dann nicht mehr viel von der Bundesliga-Konferenz mitbekommen habe, weil ich da so hyped gewesen bin, ganz früh bei etwas dabei sein zu können, was irgendwie noch niemand so richtig wusste. Und ich weiß nur, ich habe dich dann damals noch mit Jürgen Stüber vernetzt, der heute als Journalist, glaube ich, gar nicht mehr aktiv ist. Und er hat für die Welt kompakt dann einen Artikel über euch geschrieben. Insofern, unsere ersten gemeinsamen PRG-Versuche sind auch schon fast 20 Jahre alt.
Da bin ich auch sehr dankbar gewesen dafür, weil der Artikel hat uns tatsächlich viel gebracht. Und irgendwann, also aus heutiger Sicht ist ja alles so normal, aber damals war das ja ein Highlight, überhaupt in irgendeiner Zeitung zu stehen mit so einem Service.
Absolut.
Und dann hatten wir es ja einmal tatsächlich mit, dank unserer legendären Launchparty im Apartment. Das war auf dem Gelände der Bötzow-Brauerei. Da steht ja heute eher, also das Gebäude gibt es tatsächlich noch, aber wir haben da im ersten Stock eine Party gefeiert und da war ein Redakteur von TechCrunch da. Und der hatte dann in TechCrunch einen Artikel: Launch with a banging underground party. Und das war für uns so tatsächlich ein Highlight. Da war die VC-Runde fast schon ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil das einfach so cool war. Und genau, und dann ging es los und wir haben das auch 2 Jahre mit viel Herzblut und vielen Ups und Downs auch betrieben. Nur irgendwann, wie du sagst, du musst halt Geld verdienen. Leider. Also ich fand den Service immer noch super, aber dann ging es eben weiter.
Nichtsdestotrotz muss man ja jetzt nicht sagen, dass das Ganze, also es war ja auch kommerziell für euch am Ende erfolgreich, weil du gerade gesagt hast, irgendwann musst du halt Geld verdienen. Ihr habt Geld verdient, ihr habt das Ganze dann nämlich A, gepivotet und mit dem Label Red Carpet weiter betrieben und dann ja auch schließlich an Ströer verkauft, was ja letztlich dazu geführt hat, dass du dann das erste Mal, wenn ich mich nicht irre, so richtig in einem Konzern tätig gewesen bist.
Richtig Angestellter.
Richtig Angestellter.
An der Uni war ich zwar auch angestellt, aber da war viel Bonuskomponente durch Unternehmertum, also die Projekte neu zu gestalten und dann konntest du da auch viel machen. Und wir hatten, also Uwe und ich damals und der Martin Pischke war da auch dabei und wir haben gesagt, naja, wir müssen, also es gab 4 Gründe am Anfang, der Philipp war auch dabei, der ist dann ausgeschieden und dann war Martin, Uwe und ich und wir haben gesagt, wir müssen was anderes machen und haben das Ganze gedreht auf ein ja, ortsbasiertes Werbenetzwerk und hatten da auch wieder Glück, weil wir gesagt haben, wäre schön, wenn es auf der Bild-Startseite wäre. Da gab es einen Kollegen, der hatte dann es geschafft, dass wir auf Bild mobil vorne einen Ad-Space, also einen Teil Werbeplatz bekommen konnten und haben dann versucht, eben lokale Werbung auszuspielen. Und das ist auch gewachsen und irgendwann war bei Ströer, glaube ich, die Erkenntnis, dass man mobil mehr machen muss und dann wurde nach Targets oder Zielunternehmen geschaut, die man akquirieren kann. Und wir waren gerade an der Grenze zu wirklich größer werden, also dann wurden die Umsätze auch ordentlich und dann kam irgendwann mal ja ein Kontakt an den Udo Müller, der CEO von Ströer, und der Dirk und dann ging das relativ schnell und dann konnten wir ja Red Carpet verkaufen an Ströer, war die 2. Akquisition von Ströer. Damals war Ströer noch nicht so digital, wie es heute ist und dann war ich angestellt in einem damals noch nicht wirklich Konzern, also war noch ein überschaubares Team, wir waren im Digitalbereich, der ist massiv gewachsen bis heute und konnten da, also ich war glaube ich 3 Jahre dann bei Ströer und haben Media verkauft auf verschiedensten Kanälen.
Ich habe damals nur mitbekommen, dass du ziemlich viel unterwegs gewesen bist in der Weltgeschichte. Wir haben uns hin und wieder mal im Zug getroffen oder auf Bahnhöfen. Und ich werde jetzt nicht sagen, du wirktest nicht unbedingt glücklich oder unglücklich, weil das ja auch nicht so richtig fair ist, das im Nachgang zu bewerten. Aber es war schon eine Zeit, in der du, glaube ich, sehr gehetzt gewesen bist oder sehr viel Staub aufgewirbelt hast.
Kann man so sagen.
Du hast in der Zeit, in der du angestellt gewesen bist, auch Geld investiert.
Lass mich kurz noch, weil das ist, glaube ich, spannend. Also man muss sagen, also Ströer ist, finde ich, bis heute eine wirklich beeindruckende Firma, ne? Weil das ist ein sehr auf Vertrieb ausgerichtetes Unternehmen. Also da habe ich auch viel gelernt und was mir aufgefallen ist, wir waren so Traveling Salesmen. Also wie du sagst, ne? Also es ging halt meistens so durch alle Agenturstädte Deutschlands. Also Montag Hamburg, Dienstag waren wir in, keine Ahnung, Köln, Mittwoch in München und dann ging es nach Frankfurt so ungefähr. Und das war jede Woche nur Reisen. Also wir waren, wie du sagst, überall. Ich war so oft wie nie in Düsseldorf und Köln. Und nichtsdestotrotz war das ein sehr coole ein guter Unternehmenszusammenhalt. Man hat immer sich getroffen, sind wir eingeritten und waren dann beim Kunden und man hat zusammen gepitcht und es war wirklich eine tolle Erfahrung, wie man so heute würdest du sagen, mobile Arbeitskultur. Ja, also Homeoffice war ja damals in der Zeit nicht das Thema, wir reden über 2013. Und trotzdem waren die alle sehr zusammen. Ja, und das fand ich immer bis heute ein gutes Beispiel, wie man so eine Kultur auch organisieren kann. Aber wie du sagst, ich habe da, glaube ich, 5 Kilo zugenommen, weil man ständig am Wining and Dining war und viele Messen und so weiter. Und deswegen war dann auch irgendwann der Punkt zu sagen, das macht vielleicht nicht so Sinn, da weiterzumachen.
Naja, zumal, wenn man sich ja auch vor Augen führt, du bist ja auch in der Zeit Vater geworden.
Das hat auch nochmal einschneidend das verändert.
Was hat es für dich verändert? Also abgesehen davon, dass du dann wahrscheinlich das Gefühl hattest, ich wäre gerne doch mal vielleicht einen Abend öfter zu Hause.
Ja, also mein Sohn wurde 2015 geboren, der Toni. Also keine Abkürzung, der heißt auch Toni. Und dann ist es natürlich schon so, dass man am Anfang viel Arbeit hat. Brauche ich dir nicht erzählen, dass auch alle Eltern in dem Zuhörerkreis.
Wenn du sagst, am Anfang viel Arbeit hat, das heißt, es wird irgendwann besser?
Nee, aber ich glaube, wenn die älter waren, hast du zumindest nicht mehr die Sorge, dass sie sich ständig irgendwo anrempeln oder dass man die ganze Zeit da aufpassen muss. Es wird ja
andere Sorgen.
Andere Sorgen, aber zumindest selbstständiger. Und natürlich wäre man da, wäre ich da auch gerne öfter zu Hause gewesen. Ich sag mal so, der Job hat es natürlich mitgebracht. War für mich aber auch so ein Signal, etwas in der Zeit runterzufahren und ein bisschen auch zu unterstützen. Und deswegen war, glaube ich, 2015 dann auch mein Kennenlernen in Richtung, wie komme ich aus. Also ich wollte gar nicht von Ströer weg unbedingt, aber es hat schon Spaß gemacht, aber es war sehr belastend. Und habe damals einen Familienunternehmer kennengelernt, der meinte, willst du nicht mal was Gutes tun, anstelle nur Media zu verkaufen. Und gar nicht negativ gemeint, aber man verkauft ja wirklich einfach nur Fläche. Ja, also wir könnten beide, du könntest hinter dir, Sarah, jetzt Hyper einblenden und danach könntest du was anderes einblenden, dafür Geld nehmen. Und das ist natürlich jetzt nichts, was für den Klimawandel groß jetzt Auswirkungen hat. Und in der Phase habe ich dann eben gesagt, okay, jetzt macht ein Wechsel auf jeden Fall Sinn. Und bin dann im Familienunternehmen. Also wieder was Neues. Und wieder ganz andere Branche.
Genau, und dieses Familienunternehmen heißt nach wie vor Fissmann.
Genau.
Ist aber kein Familienunternehmen. Mittlerweile mehr. Oder zumindest Teile davon sind kein Familienunternehmen mehr. Was hat dich an, ich würde mal sagen, Fissmann gereizt, weil ich bin mir relativ sicher, es war jetzt nicht nur Max Fissmann und seine Ansprache und nicht nur der Ausblick, irgendwie in einem Familienunternehmen tätig zu sein, sondern ich glaube, es ging ja schon auch um das Geschäftsmodell Fissmann und die Möglichkeiten, die er aufgetan hat.
Also da gab es einige Facetten dazu und ich glaube, also zu deiner Aussage eben, es ist tatsächlich in Teilen noch, es ist immer noch ein Familienunternehmen, es ist nur ganz anders mittlerweile. Das heißt, der Max macht ja unter Fissmann Generations Group das Thema jetzt auf eine andere Art und Weise weiter. Und der Teil von Fissmann, der bei Carrier, im US-amerikanischen Konzern ist, das ist natürlich jetzt eher amerikanisch, wird das wahrscheinlich irgendwann geprägter sein. Aber für mich damals war das ja ein Unternehmen, das war 98 Jahre alt und viel von der Entscheidung, muss ich schon sagen, lag an Max, ja, weil der ein sehr empathischer Mensch ist und da sich zumindest sehr überzeugend auch geäußert hat, was seine Vision ist für das Unternehmen. Und ich fand es gut, jemanden kennenzulernen, der sagt, ich habe eine ganz klare Vision, wie ich was verändern kann, wie ich was verändern muss. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, Fissmann hat damals noch nicht so viele Wärmepumpen hergestellt, aber war auch schon stark in dem Markt aktiv. Aber allein die Gaskessel damals waren natürlich besser als jeder Ölkessel. Und wenn du die Heizungsbranche dir anschaust, jede Veränderung macht ja Sinn, wenn ich CO2 sparen kann. Und für mich war so dieses Kriterium gefühlt erstmal, ich kannte es ja noch nicht, ein tolles traditionelles Familienunternehmen, ein sehr starker, damals war er nicht CEO, sondern Chief Digital Officer, der mit drin ist. Ein Thema, was mir am Herzen liegt, ja, das haben wir gerade über Familie gesprochen und über Sohn. Also ich will ja den Kindern auch nicht jetzt unbedingt eine schlechtere Welt, also ich habe jetzt nicht den Einfluss drauf, aber man kann ja seinen Beitrag dazu machen, dass die Welt vielleicht etwas weniger sich erwärmt. Und das fand ich spannend, also gerade auch für den Toni. Und dann gab es halt nochmal die Phase, dass ich gesagt habe, von Media weg zu einem wieder neuen Bereich heißt ja wieder eine Umstellung zu finden, auch in der Struktur. Ja, also Ströer war damals ein MDAX-notiertes Unternehmen, gab es andere Prämissen als jetzt im 100% familiengeführten Unternehmen. Und es war für mich wieder eine Phase zu sagen, da kann ich sicherlich was lernen. Und dann bin ich nach zwei, drei Gesprächen mit Max, ein paar Interviews, dann Anfang 2016, also wir haben 2015, Anfang 2016 dann zu Fissmann gewechselt, erstmal fast gefühlt ohne, also literally ohne Verantwortung und auch ohne Titel. Wir hatten irgendwie so einen Titel erfunden, Head of Customer Experience. Der war einfach mal nicht besetzt und dann konnte ich darüber gehen. Und da ging da die wilde Fahrt los in diesem Transformationsumfeld von diesem Unternehmen damals.
Vielleicht kannst du uns mal auf diese Achterbahn mitnehmen, weil ich glaube ja auch tatsächlich, du hast es gerade wilde Fahrt genannt. Ich habe dich damals in dem Büro in der Friedrichstraße besucht und war total perplex, weil ich wusste, Fissmann sitzt nicht in Berlin oder hatte nicht seinen Hauptsitz in Berlin und bin da reingekommen und war total überrascht, wie viele Leute da durcheinander gewirbelt sind und niemand sah aus, als würde man irgendwie ein Heizkessel oder eine Wärmepumpe bauen, sondern das waren ja Leute, die auch in jedem anderen Digitalunternehmen hätten sitzen können. Du bist da mit deinem kleinen MacBook irgendwie von Konferenzraum zu Konferenzraum weitergereicht worden. Vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen erzählen, was war eigentlich deine Aufgabe bei Fissmann und wie hast du sie auch verändert? Der hat sich ja auch tatsächlich über die Jahre geändert.
Also das kleine MacBook, da gibt es auch eine Geschichte dazu. Das wurde immer kritisch beäugt, weil ich tatsächlich dieses kleine Mini 13 Zoll, glaube ich, hatte und eher da also weniger an Folien machen war, sondern eher irgendwo mitgeschrieben habe. Ja, also die Anfangsphase war so, vielleicht, das ist auch ganz spannend jetzt im Nachhinein, weil das ist ja auch, also in der Phase, wo die Firma, wie gesagt, 98 Jahre alt war, wahnsinnige unternehmerische Leistung von Martin Fissmann, das Ganze so dahinzustellen, dass es ein internationales Unternehmen ist, glaube ich, als ich eingestiegen bin, 1,2, 1,3 Milliarden Umsatz und wirklich sehr, sehr viele Ambitionierte, völlig auch hinter dieser Firma und hinter dem Markennamen, also hinter dem Familiennamen stehende Kollegen vorgefunden. Und Max und ich haben uns damals gesagt, wie kann man das transformieren? Das heißt, es gab eine kleine Digital Transformation Unit. Nichtsdestotrotz waren aber viele Prozesse einfach noch nicht digital. Jetzt kann man natürlich im Nachhinein sagen, heute ist es völlig normal, so einen Prozess digital zu machen. Damals wurde halt viel auf tatsächlich Papier noch gemacht oder auch auf Excel-Listen und gepflegt und die Wachstumsmöglichkeiten waren weiterhin da, man musste schneller sein und vor allem im Marketing. Warum sage ich Marketing? Weil da der größte Hebel war digital, also Fissmann verkauft ja an, nicht direkt an Endkunden, aber man kann an Installateure verkaufen, die wiederum installieren. Ist ja auch logisch, weil ich will jetzt dir, lieber Sacher, keinen Gaskessel verkaufen, weil wenn du den selber anbohrst, das würde vielleicht nicht gut gehen. So, deswegen brauchst du Fachleute. Und deswegen ist es ein sogenanntes B2B2C-Modell. Nichtsdestotrotz haben wir als Unternehmen damals gesagt, wir sprechen aber die Endkunden auch an. Das heißt, wir machen schon einen B2C-Marketing-Ansatz. Da kam natürlich gelegen, dass ich bei Ströer vorher war, wo du nichts anderes machst, außer Media-Kampagnen. Also viele sind B2C-Kampagnen. Und dadurch war für mich so ein Grundverständnis von dem Media-Mix da und wir haben angefangen, ich habe auch zwei Kolleginnen damals von Ströer mitgenommen, die Mandy und die Laura und die beiden waren dann so der Nukleus und der Ilja, der kam dann auch dazu, waren der Nukleus für dieses ganze Thema in Berlin und die Entscheidung für Berlin war jetzt tatsächlich, ja, vielleicht auch ein Teil, weil ich da gewohnt habe, aber eher, dass man nicht am Stammsitz sitzt, um ein bisschen die Freiheit auch zu haben, was neu zu denken.
Dazu muss man sagen, Stammsitz ist somewhere in the middle of nowhere in Hessen.
Genau, also in
der schöne Ort Allendorf.
In Nordhessen, der schöne Ort Allendorf. Das nächstgelegene ist Frankenberg und dann kommt Marburg und dann kommt irgendwann was anderes, also Kassel-Frankfurt. Das ist eine schöne Gegend tatsächlich, aber wie du sagst, etwas gefühlt weit weg, wenn ich jetzt digitale Talente anziehen will, die vielleicht nicht unbedingt aus Berlin raus möchten. So. Und deswegen gab es diesen Berlin-Standort. Den habe ich dann angefangen aufzubauen. Am Anfang waren wir im Coworking-Space, im Mindspace, um Geld zu nicht sparen, aber halt um schnelle Infrastruktur zu haben. Sind dann übergehend in so ein anderes Büro von Ilja, der seine Firma gerade da verkauft hatte, rein und sind dann tatsächlich in die Friedrichstraße. Warum Friedrichstraße? Für die Berliner war einfach gut gelegen von der Infrastruktur. Ne? Also direkt am Bahnhof Friedrichstraße, Ost, West, Süd, Nord. Konntest du gut erreichen, auch für die Fahrradfahrer aus dem Prenzlauer Berg, auch für die Kollegen aus West-Berlin. Also es war einfach bis heute, finde ich, eine Top-Lage. Und das aufgebaut und ich war aber mehrheitlich oder sehr viel auch in Allendorf, um da ein bisschen zu missionieren. Ja, weil ich hatte ja auch schon ein paar graue Haare, also nicht so viele wie heute, aber ein paar und konnte da doch auch vorweisen, dass wir substanziell arbeiten und nicht jetzt digitale Hi-Opies sind, die jetzt da reinkommen und irgendwas per se verändern wollen, um der Veränderung willen, sondern ja, er hat auch ein Ziel. Und dann gab es eine Digitalstrategie und Max in der Phase war der CDO und wir haben da sehr, 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 also wirklich sehr, sehr viel gearbeitet und sehr viel verändert und auch vor Ort die Kultur verändert. Und das klingt immer so aus dem Lehrbuch, aber es gab am Anfang einfach diesen Siezen im Unternehmen, ja, und es gab sehr viel Distanz, sehr viel Hierarchieebenen und da konnten wir viel ändern, was natürlich dann auch zu einer mehr gemeinschaftlichen Kultur geführt hat. Und dann habe ich die Marketingabteilung übernommen Und das finde ich bis heute super. Grüße auch an den Dirk. Damals war der quasi mein direkter Mitarbeiter, der Marketing auch verantwortet hat, und ich habe die übernommen. Und mein erster Tag da, wie gesagt, Dirk, super, ist jetzt auch im Frührentner. Und der erste Tag musste ich jemanden in Rente verabschieden. Ja, und für mich war das halt so neu. Ich komme da an und dann hängen da Luftballons und da ist jemand, der in Rente geht. Und ich dachte mir so, wow, Berlin, ne, und schwör, wir waren halt alle um die 30 rum. Und jetzt kam, für mich war das neu und ich wollte dann auch, kannte ja die Person damals nicht und konnte nicht viel dazu sagen, habe mich trotzdem, glaube ich, höflich verhalten und alles Gute gewünscht. Und ja, das war halt spannend, weil einfach auch viele Menschen dort gearbeitet haben, die super Sachen geleistet haben. Und jetzt kommt so ein digitaler Mensch rein und sagt, naja, jetzt machen wir das anders. Und wir haben das tatsächlich geschafft. Das war damals 40 Leute, die Abteilung, nur für Deutschland. Es gab weltweit aber auch schon viele Märkte. Und ja, gab es die ersten Erfolge auch so an Kampagnen. Wir haben das Sportsponsoring etwas verändert. Wir haben auch die digitale, also die Unternehmenskommunikation verändert. Und so kam immer mehr Verantwortung bei mir dazu, was also neben dem rein digitalen auch im Marketing war. Dann später auch in den, also nicht nur im digitalen, sondern auch im Industriedesign. Das durfte ich dann auch verantworten. Und ja, und so ging es weiter. Und da kam eins zum anderen.
Ja, jetzt ist Allendorf sicherlich, wie du es beschrieben hast, ein schöner Ort. Aber auch deine Reise bei Viessmann war endlich und hat dich letztlich wieder in andere Branchen geführt. Vielleicht nur ganz kurz zur Historie. Was hat dich von Viessmann weggetrieben? Weil ich habe dich damals, jetzt um vielleicht auch nochmal dieses Bild, das ich bei Ströer angesprochen habe, auf das zu referenzieren. Bei Ströer habe ich dich sehr gehetzt wahrgenommen. Bei Viessmann hatte ich das Gefühl, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, hattest du eine Verantwortung mehr, einen Titel mehr, warst von mindestens einer Gesellschaft mehr Geschäftsführer. Und vielleicht war das irgendwann auch zu viel für dich, um einfach als Last, die es zu meistern galt. Aber ich hatte das Gefühl, dass du zumindest inhaltlich immer total hinter dem standst, was ihr da gemacht habt. Also da war nicht irgendeine ein Abbügeln, na ja, sondern cool, richtige Richtung.
Das ist ja auch wieder ein paar Jahre her. Man wird ja immer reflektierter.
Ja.
Also ich habe auch viel drüber nachgedacht. Und ich glaube, ein Punkt, wie du sagst, ich war dann am Schluss Geschäftsführer von unzähligen Firmen. Also nicht jetzt um das aus Ego zu sagen, aber es war halt einfach de facto der Fall, man hat eine Firma also übernommen, dann wurde man wieder Geschäftsführer, da gab es eine Neugründung, wir haben auch viel Venture Development gemacht, da war ich immer Mitgeschäftsführer, das heißt, gab es ja so eine Gruppe, wir haben den Förderprofi gebaut, wir haben Viessmann Wärme, das war so ein Tarifsystem gebaut, immer mit den Kollegen, also Merlin und Tommy und Florian Fair, und da gab es ganz viele, die da mitgearbeitet haben, und irgendwann hatte ich sehr, sehr viel Verantwortung tatsächlich, und ich bin nicht der ideale Mensch, wenn es um Boundary Setting geht oder um Grenzen setzen. Ja, das musste ich auch lange lernen und habe immer ja gesagt. Ja, na klar, machen wir weiter, machen wir das Nächste und viele Ideen. Und dann gab es ja noch den Maschinenraum, den haben wir damals auch aufgesetzt, und dann den Tobias Rappers, der kam dann dazu und hat das super weitergemacht. Und es gab einfach unglaublich viele Themen. Und irgendwann hatte ich 24 Direct Reports, was ja allein schon in der Woche zu 24 Terminen geführt hat. Und da gab es noch das und jenes und Initiativen. Und ich bin bis heute Riesenfan der Firma, bin Riesenfan auch, wie Max das gemacht hat. Es gab damals auch, oder gibt bis heute den Thomas Hein, der das operativ dann auch geführt hat. Großartig, wie die das hinbekommen. Für mich war es etwas viel. Das war aber gar nicht so der Grund, sondern ich habe damals festgestellt, okay, ich bin in einer transaktionalen Phase gelandet vom Unternehmen. Das heißt, es ging eher darum, immer transaktional weiterzumachen. Es gab damals auch die Idee, nach China zu gehen für Viessmann, um da weiterzumachen als Management, um das auch nochmal zu üben und vertesten. Und das war mir dann tatsächlich zu viel. Jetzt nicht nur wegen Toni, sondern einfach nur so, weil ich gedacht habe, es wird dann einfach noch mehr. Und ich glaube, die Herausforderung war zu sagen, okay, ich finde die Firma super, ich finde alles gut, also einfach auch eine tolle Zeit. Aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit, mal wieder zu wechseln, und bin dann zu Max und habe gesagt, Max, ich glaube, es würde Sinn machen, wenn ich mich mal verabschiede, anstelle jetzt in eine transaktionale Phase, da gibt es bessere Leute. Ne? Also es gab einfach sehr gute, wir haben Top-Leute eingestellt, die dann da waren, die konnten diese Sachen auch echt gut weiterführen. Ja, auch fürs Marketing war jemand da, der war top. Für Unternehmenskommunikation war der Huni da, der macht das bis heute absolut sensationell. Und die Sachen war dann einfach, okay, jetzt ist an der Zeit, vielleicht mal zu wechseln. Und dann bin ich gewechselt und bin ja genau in die Pandemie gewechselt. Also ich war damals ja auch viel in Allendorf. Ich glaube, ein Jahr später mit viel Homeoffice wäre es vielleicht nochmal anders gewesen. Aber bin genau zur Pandemie dann in ein anderes Unternehmen. Und habe da auch, also nur gute Erinnerungen tatsächlich an Fissmann, also an die Zeit. Aber es war auch an der Zeit, da wieder was zu wechseln und ein bisschen kürzer zu treten.
Du hast es gerade erzählt oder erwähnt. Du bist dann gewechselt in ein Unternehmen, das es heute fast gar nicht mehr gibt oder zumindest nicht mehr so gibt, wie du es damals vorgefunden hast. Du bist zu Finnlieb gegangen und Finnlieb, würde ich jetzt sagen, ist für die ganz Alten quasi das Rocket Internet gewesen für alles, was in irgendeiner Weise mit Geld zu tun hat.
Sehr gut formuliert.
Die bekannteste Gründung oder das bekannteste Unternehmen, das aus Finnlieb entsprungen ist, ist wahrscheinlich die Solaris Bank, die bis heute auch existiert. Was hast du da gemacht? Oder was solltest du da machen?
Also ich war einer von vier Geschäftsführern. Also gab es Ramin, Michael, Birte und mich. Und mein Verantwortungsgebiet war so das Venture Development. Ja, das heißt, der Aufbau, also wie du sagst, Philipp hatte ja schon ein paar Unternehmen gegründet, unter anderem Solaris Bank und Element waren so die größeren. Und die Idee war natürlich, jetzt weitere Firmen zu gründen in diesem Brutkasten-Finanzsektor. Und im Finanzsektor war damals sicherlich auch viel Bewegung drin. Trade Republic ist da groß geworden, Revolut kam, Klarna ist auch also größer geworden und so weiter. Also es gab einfach viel Bewegung drin und sicherlich auch noch viele Möglichkeiten, was zu verändern und zu bauen. Und ich hatte damals ein Team, ein tolles Team auch, wo wir versucht haben, neue Geschäftsmodelle zu finden, die noch nicht besetzt waren und sind also ich glaube, ich bin im Januar gewechselt und Februar ging es dann richtig los, hat man ein großes Kickoff und dann kam der März und dann kam die Pandemie. Und damit waren natürlich jetzt die ersten 2-3 Monate nicht das, was so eigentlich, also es gibt bestimmt Leute, die es auch super hinbekommen haben, aber es war jetzt nicht so einfach, Firmen zu gründen. Man sitzt ja normal in einem Raum, man redet jeden Tag zusammen und es war durch den Lockdown auch nicht möglich, sich da einzuschließen und wirklich dran zu arbeiten. Das heißt, ganz viele Zoom-Sessions bis spät in die Nacht und wir haben auch Sachen dann angestoßen und versucht zu bauen, aber das hat nicht so ganz funktioniert, so einfach. Gab wahrscheinlich viele Gründe, gab dann auch die anfängliche Zurückhaltung von den Investoren in Sachen zu investieren. Wir haben dann so auch kleinere Akquisitionen gemacht, die auch, also deine Studienfinanzierung haben wir damals übernommen. Dann gab es einen ID-Anbieter, also für digitale ID-Lösungen. Also wir haben auch Sachen gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass da der große Wurf aus der Zeit noch rauskam. Und deswegen war das dann nach 1,5 Jahren, also so Ende der Pandemie, auch für mich nicht mehr so der Weg, da weiterzumachen. Und Philipp hat sich insgesamt, wie du sagst, ja auch verändert. Das war dann eher ein Portfolio-Management-Fonds und man hat auf die Portfolien geguckt, man hat nicht mehr viel Neues gebaut und dadurch war das für mich auch nicht zukunftsorientiert, da weiterzumachen.
Also hast du dir gedacht, Mensch, ich habe hier so einen Doktortitel, bin jetzt mittlerweile ein gestandener Mann in der Blüte meines Lebens und kann anderen Menschen gut erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben, also werde ich Berater. Und bist in das Unternehmen gegangen, das ja wie kein zweites für erfolgreiche Unternehmensberatung steht, nämlich McKinsey. Habe ich das jetzt flapsig, aber trotzdem richtig beschrieben?
Genau. Nee. Also ich habe damals zwischenzeitlich dann so ein paar Freelance-Beratungen gemacht. Ne? Also war auch bei ein paar Scale-Ups mit dabei und habe da noch unterstützt. Und habe damals, und jetzt kommt wieder dieser Referenzpunkt so am Anfang von der Geschichte, aus StudiVZ. Es gab mal einen Geschäftsführer bei StudiVZ, der Markus Berger de Leon, den ich damals aus der Phase noch kannte, der mittlerweile Seniorpartner bei McKinsey ist. Damals war er noch Partner. Und wir haben uns einfach in der Phase unterhalten. Wir gehen öfter mal spazieren zusammen. Und er meinte, es gibt bei McKinsey ein Programm, wie man mehr oder weniger so eine Art Dauer-Senior Advisor ist. Also mehr oder weniger intern so auf AP-Partnerrolle, aber erstmal nicht in eine Wahl reingeht, sondern erstmal sich das erleben und anschauen kann. So trotzdem natürlich, McKinsey ist McKinsey, also sehr starke Zugangsvoraussetzungen. Ich glaube, ich habe 18 Interviews geführt, also global mit ganz vielen Seniorpartnern. Und ich versuche ja immer über Sachen nur dann zu reden, wenn ich es jetzt selber mal gemacht habe. Und auch wenn ich damals mal in der Unternehmensberatung im IT-Bereich war, hatte ich keine Ahnung von Beratung. Also wir haben immer mit Beratern gearbeitet. Ne? Das war jetzt, ich war immer auf der Kundenseite, aber ich wollte mal mir überlegen, kann ich noch mal mehr lernen, was auch eine Beratung macht. Und dann hatte ich mir überlegt, gut, also ich versuche das mal, bin dann in diesen Bewerbungsprozess rein und am Schluss hieß es dann, ja, also wir könnten uns das vorstellen und dann dachte ich mir so, wow, das bedeutet viel, viel Arbeit, wieder mal. Und trotzdem war ich sehr angetan, jetzt gar nicht von, also natürlich ist es eine der renommiertesten Unternehmensberatungen, aber da ging es mir jetzt nicht um die Marke und das Ego, sondern eher gibt es ein Toolkit, also ein Fähigkeiten-Set, was ich mir noch erarbeiten kann, das ich so nicht habe. Und ich war immer, das können auch alle bestätigen, eher so der sehr unstrukturierte, auch eher flapsige, eher kreative Mensch, vielleicht auch inspirierend und nie in so einer Beratung, wo man ja eher zurückhaltend agiert und auf Fakten und Folien sich konzentriert. Und ich wollte mir das anschauen, ich fand es dann auch cool. Ich finde, das waren auch zwei unglaublich lehrreiche Jahre, sehr harte, sehr lehrreiche Jahre und viel gelernt einfach. Ne? Also jetzt auch in diesen ganzen Vorphasen. Ich glaube, es macht Sinn, wenn jemand jung ist und mal sagt, ich gehe mal für 2, 3 Jahre in die Beratung. Ich würde es nicht länger machen, weil also bis heute meine Meinung, auch wenn ich die ganzen Kollegen sehr schätze, die da Partner und Seniorpartner sind, aber ich glaube, es ist schon auch gut, was anderes zu sehen. Aber was man in der Firma lernt und was auch die Kultur angeht, auch wie man Sachen strukturiert, wie man Sachen und Probleme löst vor allem, das finde ich unglaublich beeindruckend. Und deswegen auch da no regrets, wie man so schön sagt, das war eine gute, spannende Zeit. Auch wenn die wieder mit sehr viel Reisen zu tun hatte und sehr viel Abendschichten und sehr viel Arbeit. Genau, da war ich 2 Jahre bei der Unternehmensberatung und habe mir dort entsprechend versucht, das auch zu erarbeiten. Wie kann man Kunden beraten? Und das war im Bereich Energie auch bei mir der Fall, im Bereich Automobil und auch viele Leute kennengelernt, die ich sehr, sehr schätze, auch aus der Phase raus, mit denen ich heute auch noch guten, sehr guten Kontakt habe. Und deswegen war dann am Schluss, ne, also dann hätte ich wahrscheinlich so in die Richtung gehen können, zur Wahl gehen können, zu sagen, okay, man bleibt da dann für länger. Aber es ist halt 99% der Arbeit ist wirklich, sich auf Folien zu konzentrieren. Das ist gut. Das ist auch sicherlich sinnvoll und man hilft viel Unternehmen, aber ich wollte wieder operativer tätig sein und wieder ein bisschen mehr. Also ich würde nicht in einem Podcast sitzen, so einfach und kann wieder entscheiden. Und dann gab es die Möglichkeit, mit einem Unternehmen, das im erneuerbaren Energiesegment ist, die dann gesagt haben, Resac, hast du nicht Lust, bei uns ein Thema aufzubauen für B2B, Solar und erneuerbare Energien, also für Geschäftskunden. Dann habe ich mir das angeschaut und habe mir gedacht, das klingt jetzt mal wieder nach Klimawandel verändern, verhindern und nach einer sinnvollen Sache, ähnlich wie bei Fissmann. Und damit bin ich dann in der Branche gelandet, die ich vorher ja mehrheitlich beim Fissmann auch im Energiebereich schon mal machen durfte. Und da bin ich jetzt angekommen.
Und da bist du jetzt angekommen. Wie so oft in deinem Leben, nicht alleine, sondern mit Menschen um dich herum, die du ja schon kennst. Ein paar Namen hast du immer wieder gedroppt. Uwe, den du ja von der TU München kennst, ist auch jetzt wieder an deiner Seite, unter anderem, neben anderen Personen. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was macht ihr anders als andere Unternehmen, die vielleicht ein bisschen stärker im Fokus sind, weil sie jetzt Endkundenzugang haben?
Also nur kurz um den Namen, also ich droppe die nur, damit die Leute sich auch wiederfinden, weil es ja nicht immer meine Geschichte, es ist ja die Geschichte von vielen. Auch wenn ich sie erlebt habe, aber es gab immer wieder Schnittmengen, wie du sagst, Uwe Sandner, damals auch CTO aus der Uni raus und jetzt seit über 20 Jahren ein guter Freund von mir, der jetzt wieder CTO ist in dem Unternehmen und StudiVZ hat mir auch schon mal angesprochen, die Melanie, die damals produktverantwortlich bei StudiVZ war, arbeitet bei uns wieder fürs Produkt und man hat da natürlich auch wieder die Zusammenhänge, was ganz schön ist. Da gibt es viele, die aus diesem Netzwerk wieder hier arbeiten. Genau, und was machen wir anders als die im Endkundenbereich sind? Also Endpal 1,5 sind natürlich bekannt da draußen, weil die stark Endkundenfokus hatten. Die gehen jetzt auch viel mehr ins Geschäfts- oder Gewerbebereich rein. Was machen wir anders? Wir haben im Hintergrund von Elenion Green, so heißt die Firma, die Elevion-Gruppe. Die Elevion-Gruppe ist ein Zusammenschluss von 60 Unternehmen, mittlerweile über 5000 Mitarbeiter, sehr starke Unternehmen aus dem Handwerksbereich von technischer Gebäudeausstattung bis hin zu Installateuren von Photovoltaik, Batteriespeicher, ein groß Photovoltaik, Gewerbeparkentwickler ist da mit dabei und viele Elektriker, auf die können wir zugreifen und unser Job ist im Endeffekt Sachen zu vereinfachen für Gewerbekunden. Also der Einsatz von Digitalisierung im nicht nur in der Angebotserstellung, sondern im ganzen End-to-End-Modell. Ich habe eine Frage zur Dekarbonisierung. Dann gibt es ein Unternehmen, das hilft dir, die Dekarbonisierung zu verstehen, zu sagen, wo könnte ich investieren, was muss ich tun, um meine ESG-Ziele zu erreichen, um meine Kredite grün zu bekommen. Und dann helfen wir, das auch in der Wirtschaftlichkeitsberechnung zu machen. Da gibt es natürlich Tools auch draußen am Markt. Wir haben trotzdem eigene auch entwickelt, die sehr schnell, sehr klar und solide was bewerten können. Und dann kommen wir in diese Umsetzung rein und versuchen da den bestmöglichen Service auch mit dieser Gruppe sehr schnell in einer sehr hohen Qualität zu liefern. Ich glaube, das ist so der Unterschied. Ne? Also im Endeffekt stellst du eine Solaranlage aufs Dach. Also ob die jetzt von A oder B oder C kommt, da kommt Strom raus. Ob du jetzt andere Module einkaufst, andere Unterbaukonstruktionen hast, das ist alles marginal. Das ist sicherlich ein Preisunterschied, aber am Schluss steht eine Solaranlage auf dem Dach. Das heißt, es geht vielfach darum, den Prozess zu vereinfachen. Ich brauche eine Versicherung, vielleicht eine neue. Ich brauche Operation and Maintenance. Das heißt, wer sichert mir ab, dass das Ding nach 15 Jahren immer noch steht? Ich brauche ein sehr starkes Energiemanagement, was die geschätzten Kollegen von der Konkurrenz sicherlich auch haben. Aber wir versuchen das halt so zu integrieren, dass du als Kunde alles aus einer Hand bekommst und zwar wirklich einen sehr soliden One-Stop-Shop, um dieses Problem der Klimaveränderung halt so anzugehen. Ich stelle mir was hin, das am Ende hoffentlich auch Geld verdient. Ja, und wir wissen alle, das ist ein sehr regulierter Markt. Die Regulatorik sagt ja auch, wann kriegst du vielleicht eine Einspeisevergütung, was macht der Strompreis in Zukunft. Viele Sachen wissen wir auch heute nicht wirklich. Es gibt Abschätzungen und Modelle. Um das aber zu verwalten, wollen wir ein starker, solider Partner sein, der dem Kunden in dieser Entwicklung auch, wie kann mein Dach Geld verdienen, wie kann meine Batterie Geld verdienen, auch Geschäftsmodelle zu entwickeln, was mit Energie und Energielösungen im erneuerbaren Energiesegment zu tun hat.
Kann ich mir das also de facto so vorstellen, ich bin jemand, der eine Franchise-Filiale von McDonald's hat, habe ein Flachdach und denke mir, vielleicht kann ich ja nicht nur mit Burgern Geld verdienen, sondern auch mit Sonne.
Genau, der Franchise-Nehmer hat natürlich das Problem, dass er mit der Franchise-Geber reden muss. Also McDonald's wird wahrscheinlich zentral eingekauft, ob die Standorte dann in der Bilanz auch von McDonald's sind oder extra, also weiß ich nicht in dem Fall, aber es ist so, wenn du jetzt einen hohen Stromverbrauch hast, also nehmen wir an, du hast einen Dreischichtbetrieb, Produktion am Stadtbezirk, hast vielleicht auch eine große Gewerbehalle, meistens sind das Flachdächer, manchmal haben sie die Schrägen drin, dann kommt es auf die Statik drauf an, aber da macht es Sinn, bei hohem Eigenverbrauch auch zu sagen, ich beziehe den Strom sicher von meiner eigenen Dachfläche. Den kann man dann auch, muss die auch nicht kaufen. Man kann die mehr oder weniger über Contracting finanzieren. Dann zahlt man einen gewissen Satz und kauft die irgendwann raus. Man kann gewisse Stromtarife sich dadurch erstellen. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit zu sagen, ich habe einen sehr sicheren Kostenfaktor in der Zukunft, was meine Energie angeht. So, und der Kostenfaktor ist natürlich, ja, wenn jetzt wieder hoffentlich nicht, aber wenn wieder eine Krise kommt, ob jetzt sowas wie Ukraine-Konflikt oder die Tarife von den USA, wir wissen nicht, was kommt und dadurch, dass halt die Energiepreise volatil sind, wenn sowas passiert, ist es sicherlich hilfreich zu sagen, man hat was. Aktuell Blackout in Spanien hat man gesehen, dass die Netze unter Umständen auch nicht immer so funktionieren und da eine gewisse Autarkie zu schaffen, zu sagen, ich habe eine Batterie, die speichert mir wie Notstromaggregat auch Strom, um mich für so Fälle zu sichern, glaube ich, ist so die Zukunft, dass wir sehr dezentrale Energieversorgung haben mit Batteriespeichern, ganz wichtig auch für die Netz. Last und auch für die Stabilität des Netzes. Und ich bin weiterhin der Meinung, neben sicherlich Windkraft, Gezeitenkraftwerke, Wasserkraft, dass wir diesen Energiemix weiter forcieren sollten, auch wenn Solar jetzt die letzten 12 Monate etwas gelitten hat, auch unter der Rezession, unter dem Investitionswillen der Leute, ist das ein Thema, das vermehrt wieder angegangen wird. Und da wollen wir als Partner da sein.
Und das hat ja, Florian, jetzt ist es ja so, dass du immer noch in der Blüte deines Lebens stehst und einiges vor dir hast. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns deinen bewegten Lebensweg anschauen, der ja geprägt ist von, ich möchte lernen, ich möchte gestalten, ich möchte aber nicht nur verkaufen, sondern im besten Fall auch etwas schaffen, an dem mein Sohn später Spaß hat oder zumindest seine Zukunft nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Was glaubst du, was wird ein Florian in 30 Jahren dem Florian heute raten?
Finde ich eine wundervolle Frage, weil es gibt ja so eine schöne Aussage von Winston Churchill, war er, glaube ich, weiß ich nicht mehr, aber so, wenn die nächsten 10 Jahre so schnell vorbeigehen wie die letzten 10 Jahre, dann bin ich übermorgen tot. Sehr hart formuliert. Ne? Also man merkt ja, wie die Zeit immer schneller vergeht. Also gefühlt, ne, man hat die letzten 10 Jahre, ich weiß nicht, die sind verflogen wie nichts. Und wenn die nächsten eben genauso schnell, dann bin ich hoffentlich nicht tot, aber dann bin ich sehr schnell schon bei den 60ern und dann bin ich irgendwann schnell bei den 70ern und dann bist du bei 80, was dann die Aussage von dir ist, was macht der in 30 Jahren? Also hoffentlich natürlich noch atmen und fit sein. Ich habe das bei meinem Vater tatsächlich bemerkt, der ist irgendwann in Rente gegangen und hat dann 10 Jahre später wieder angefangen zu arbeiten, also wenig, 2 Tage die Woche, hat sich damit auseinandergesetzt, was er noch an Wissen beitragen kann und hat dann tageweise gearbeitet, bis heute noch in Teilen.
Cool.
Mit 86. Und mit 86 kann man schon mal zurückschauen und ich glaube, dass die diese Grundphilosophie, ne, man hat ja Werte und man möchte sich über Werte auch definieren und ich versuche tatsächlich auch Sachen zu machen, die nicht nur für mich einen Wert haben, also auch Values getrieben sind, sondern eher auch was schaffen und ich bin momentan sehr zufrieden mit dem, was ich arbeite. Sicherlich versuche ich oder denke ich nicht, dass ich in Rente gehe, für mich sehr weit weg gerade, also ich freue mich, vielleicht fährt man runter, vielleicht gibt es ja die sogenannten Portfolio-Karrieren, wo man dann als Advisor mitarbeitet, wo man das eine oder andere macht oder investiert, wie du auch vorher schon gesagt hast, habe ich ja auch schon ein paar Mal versucht, hat nicht immer geklappt, das Ganze weiterzumachen. Ich glaube, was ich mir raten würde, und das ist ganz gut, weil die Frage ist ja da so sehr schön, warum machst du es dann nicht? Aber genau diese Balance zu finden, ja, also einfach mal dieses Nein-Sagen besser zu üben, wir haben ja vorher drüber geredet, ich glaube, Boundary Setting immer ein großes Thema, das muss man sicher arbeiten, manche können es besser, für mich war das immer, na klar, machen wir. Ja, und dann bist du halt schnell bei 1000 Tasks und machst nicht wirklich alle richtig. Das würde ich mir raten, setz die Grenzen genauer, setz dir auch vor allem die Zeiten genauer, weil ich habe früher, als auch gerade während McKinsey-Zeit, bist du bei 80, 90 Stunden die Woche, kein Gerücht, ist wirklich viel Arbeit. Das ein bisschen auf eine Gesundheit abzustimmen und was ich mir auch raten würde, und das hast du am Anfang auch gefragt, machst du noch Sport? Ich glaube wirklich daran, man muss da gerade so um die 50 rum, was ich ja jetzt auch schon bin, nochmal mehr darauf achten, dass man Konsistenz zeigt. Ja? Also, dass man jetzt nicht übertrieben viel Sport macht, aber Konsistenz, um Muskeln zu erhalten, um den Körper zu erhalten, das Ganze sauber und solide aufzugleisen, das würde ich mir raten, ein bisschen mehr auch die Ruhe zu finden, nicht immer alles so ernst zu nehmen. Also mir geht der Puls immer noch hoch, wenn irgendwas passiert. Da versuche ich auch weiterhin dran zu arbeiten. Aber weiterhin auch den Spaß zu haben. Und sicherlich ist der Faktor, wenn du immer wieder was Neues anfängst, immer 2 Jahre, also ich gehe nicht nach 2 Jahren, weil ich da keine Rolle mehr habe, sondern es war halt dann nicht mehr die Zeit. Und das kostet immer wahnsinnig viel Kraft und Anstrengung. Diese ersten 2 Jahre sind immer die härtesten. Wir haben jetzt auch wieder 14 Monate Aufbau, ich will es diesmal weitermachen, aber man merkt, wie hart diese 14 Monate waren. Wieder Aufbau, Leute finden, von überzeugen, Kunden finden, immer wieder. Ne? Das ist sehr emotional, wie auch körperlich anstrengend. Und sich da ein bisschen mehr die Gesundheit auch zu erhalten, zu schaffen und etwas ruhiger anzugehen, im Sinne von konzentrierter in Zeiten zu arbeiten, das würde ich mir raten. Und ansonsten, wie gesagt, Spaß weiterhin zu haben, weil ich glaube, dann kannst du auch gut die 80 erreichen.
Ich bin mir sicher, dass du alles dafür geben wirst, dass das auch gelingen kann und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg auf all deinen Wegen. Und jetzt natürlich erstmal mit Elevion Green, mit Toni, für Toni.
Ja, genau, für Toni.
Und danke dir.
Alles klar. Danke dir, Sarah.
Vielen Dank, dass du eingeschaltet und zugehört hast. Das war sie, die neueste Episode von Lifeline. Wenn es eine Sache gibt, um die ich dich bitten darf, dann wäre es, dass du diesen Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du Podcasts hörst, bewertest, damit wir noch mehr Gästinnen zu uns in den Podcast holen können. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank an Misu für das Sounddesign sowie an Simon für das Artcover. Vielen Dank an meine anderen KollegInnen für die Inspiration, das Feedback und den Input und euch allen, dass ihr immer wieder zuhört. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.